Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Thilo Mischke Uncovered Podcasts. Heute mit einem ganz besonderen Gast, Martin Gasch.
Gasch.
Martin Gasch, beziehungsweise Gasch, ist der prägende Kameramann für das Format Uncovered. Aber bevor ich auf ihn zurückkomme, muss ich Folgendes erklären. Wir sitzen in einem 24/7-Café in Tokio, das vornehmlich hauptsächlich von Mitgliedern der Yakuza benutzt wird, in dem ich schon sehr oft in meinem Leben saß. Unter anderem auch mal, als ein Mann neben mir ganz genüsslich masturbiert hat. Und zwar da hinten in der Ecke, da an so einem kleinen Automaten. Und hier sieht es aus wie 1978, nie saniert seitdem. Und was man hier macht, ist Kaffee trinken, sitzen, lesen und schreiben. Und ich habe ja auch tatsächlich in diesem Café schon sehr viel geschrieben. Die zweite Sache, die ich erklären möchte, ist, wir sind alle sehr müde. Denn wir sind noch komplett gejetlaggt und haben am ersten Drehtag gestern, glaube ich, 20 Stunden gedreht. Und deswegen sind wir komplett im Arsch.
Ja.
Also so richtig. Also für alle, die jetzt erst einschalten, was beim Podcast nicht existiert, aber ich das trotzdem gerne sage. Wir sind gerade in Japan. Martin Gasch ist mein Gast in der heutigen Folge Thilo Mischke Uncovered. Und er ist ein sehr wichtiger Kameramann und ein sehr bedeutender Ostdeutscher. Und außerdem kommt er aus Potsdam.
Ich bin ein bedeutender Ostdeutscher.
Und ja, wir unterhalten uns heute darüber, was es bedeutet, seit 4 Jahren für Uncovered zu arbeiten. Wie es für dich, du bist das erste Mal in Tokio.
Ja.
Du wirst merken, dass du sehr viel kämpfen musst, um einen Redeanteil in diesem Podcast auch zu bekommen.
Weil sonst ich finde das ja auch schön in Tokio. Es ist für mich das erste Mal.
Bist du mit deinem Ostpass einreisen? Konntest du einreisen? Ging ohne Probleme, ja?
Ja, mich hat aber keiner besonders gegrüßt hier. Ich dachte, ich krieg dann so einen Sonderbegrüßung als Ostdeutscher.
Es gab ja, und ich kann dir nicht erklären, warum, besondere Beziehungen zwischen der DDR und Japan. Zum Beispiel wissen wenige Menschen, dass das Patent für die Quarzuhr ein Patent der DDR ist, das die DDR getauscht hat gegen 11.000 Mazdas.
Okay.
Das ist der beste Deal, den ich glaube, das Land würde.
In der DDR sind Mazdas gefahren?
Ja, und zwar Pastoren, Ärzte und Rechtsanwälte haben diese Mazdas bekommen.
Ah ja.
Also damit sie bleiben und nicht abhauen. Und ich glaube, hätte die DDR das Patent der Quarzuhr nicht an Japan gegeben, wäre Japan jetzt noch ein Entwicklungsland und die DDR würde noch existieren. So meine vorsichtige These, die ich da...
Nur die Mazdas, die gibt's nicht mehr.
Die gibt's nicht mehr. Waren aber sehr beliebt. Also es gibt jemand bei uns in der Firma, den du auch kennst, lieber Martin. Unser Filmgeschäftsführer Hannes Bohn. Seine Eltern hatten so einen Mazda zur Ostzeit.
Ah ja.
Ja. Aber ich darf nicht erzählen, warum.
Weil sie Ärzte, Pastoren,
nee,
oder?
Wahnsinnig. Sie war noch nicht bei der Staatssicherheit.
Ah ja.
Wahnsinnig. Aber sie haben sie sich erarbeitet.
Ah ja.
Aus anderen Gründen. So Martin, jetzt gib mir mal ein bisschen Futter hier, damit ich mit dir reden kann.
Ja, also Tokio, da sind wir. Sehr
gut.
Schön, sehr eindrucksvoll.
Machen wir es anders. Soll ich dir Fragen stellen?
Ja, gerne.
Gut. Erzähl doch mal die Geschichte, wie das kam, dass du zu Uncovered gekommen bist, der Kameramann.
Ich wusste, dass diese Frage kommt.
Das interessiert die Leute am meisten. Wie wird man eigentlich, ich meine, ich kriege relativ viele Zuschriften, wo Leute sagen, wie kann man denn für euch arbeiten? Ich würde auch gerne so viel Urlaub machen wie ihr.
Ich glaube, ich habe noch studiert zu dem Zeitpunkt und Kaspar Fischer hat mich angerufen, der zweite Geschäftsführer von PQPP2, und hat mich gefragt, ob ich Lust habe, bei der Folge El Salvador mit den Gangs Kamera zu machen. Oder ob ich mir überhaupt vorstellen kann, da in dieses Land zu fahren, weil es ja wohl ein gefährliches Land ist. Und weil ich Lust hatte, zu dem Zeitpunkt war, glaube ich, mein weitestes Ziel, also schon mal Vietnam, aber ich bin sonst aus Europa gar nicht rausgekommen. Und deswegen hatte ich extrem Bock. Zu reisen.
Ich kann mich lustigerweise an diesen Dreh auch mit dir besonders erinnern, weil du so aufgedreht, aufgeregt warst. Ja. Du fandest alles toll. Also ja. du hast ja gar nicht aufgehört gehört zu filmen. Weil
ich glaube, ich habe schon am Flughafen, wo wir Burger gegessen haben, mich gefreut, dass es so gute Burger gibt.
Da haben wir kurz gewartet in den USA, glaube ich. Ne? Ja. Das war so, da hat man einen kurzen Zwischenstopp. Und mich hat damals total begeistert, wie begeistert du warst, weil ich war ja dann schon so ein bisschen abgefuckt in El Salvador, also ich habe schon so einige Länder gesehen vorher, war dann so, ja, also El Salvador hat mich allerdings auch ziemlich aufgeregt, ich kann mich erinnern, ich war ziemlich aufgeregt, als wir ins Flugzeug gestiegen sind und weil das war, glaube ich, mein erstes gedrehtes, richtiges, gefährliches Land.
Es hat ja eine unglaubliche Sogwirkung, wenn du in so ein Land kommst, weil du kommst ja erstmal total mit voller Sicherheit aus deinem eigenen Land heraus da rein und dann bist du im Land und kriegst plötzlich Sicherheitsunterweisungen und Hinweise, wie du dich zu verhalten hast und so Notfallregeln gesagt von deinem Fixer. Und dann fängt es ja so langsam an, dass du merkst, du musst irgendwie dich komplett anders verhalten und dein Adrenalin steigt halt die ganze Zeit. Ja. Das ist schon sehr aufregend.
Und ich glaube, keiner von uns könnte diese Sicherheitsregeln wiedergeben, selbst an dem Tag, an dem sie uns gegeben wurde. Ja. Also, so, wir machen ja immer alles falsch eigentlich. Erinnere dich mal an diese Situation, wo wir diesen Pathologen begleitet haben.
Ja.
Und wir dann irgendwie so eigentlich den Hinweis bekommen haben, dass man relativ gedeckt durch die Landschaft laufen
und wir soll. So auf offenem Feld
dann durch die Gegend laufen und dann irgendwann der Polizist zu uns kam, wir müssen jetzt gehen. Warum denn? Naja, wir haben gehört, dass gegenüber ein Scharfschütze der einen Gang sich positioniert hat. Und es sollte jetzt nicht dunkel werden. Es gibt, da wurde uns erklärt, dass es oft so diese, wenn die Pathologen kommen, die dann auch einfach abgemokst werden, damit nicht rausbekommen wird, wie diese Person gestorben ist und durch wen.
Ich glaube, man lacht man im Nachhinein drüber, weil man da so gut rausgekommen ist aus solchen Nummern.
Ich glaube, weil also, es ein Trauma ist.
Weil wir immer, also eigentlich auch immer Glück hatten und gut rausgekommen sind aus allen gefährlichen Situationen.
Ich glaube, weil wir das nur so verarbeiten können, dass es wie so ein... Also ich glaube,
alte
das,
Zeiten,
weißt du noch. Wir vom Krieg erzählen. Ich glaube, weil das ist so... Weil man nur darüber lachen kann.
Also, wir können ja weil man rückblickend sich so komisch verhalten hat und ja, dumm rumstand und eigentlich keine Ahnung hatte.
Ich glaube, wir könnten einen Podcast haben, wo wir ganz viel schweigen, weil ich so müde bin. Ich habe überhaupt keine Energie, Fragen zu stellen. Wir kriegen das hin. Wir machen jetzt einen schönen für dich. Ich meine, du hast eine Verantwortung.
Auch Schweigen ist auch manchmal gut.
Also ich weiß jetzt nicht, ob Podcast.
Das sagt ganz viel über unsere Beziehung aus, wenn wir mal nebeneinander schweigen können.
Ich finde, wir sollten über unsere Beziehung reden.
Ja,
können wir mal. Wir haben so viele Sachen, die wir eigentlich besprechen können, wenn ich dann noch nicht so müde wäre. Ich finde nämlich, dass wir auch beide ein ganz besonderes Verhältnis haben. Das Gegenteilsverhältnis von Ben und mir, der ja hier mit am Tisch sitzt.
Was haben wir denn für ein Verhältnis?
Na, wir mögen uns.
Ja.
Wir mögen uns sehr.
Ich mag aber Ben auch.
Ich mag Ben
also,
ja auch.
Du hast es gerade so verallgemeinert, also Ben, ne?
Ich mag Ben ja auch, er ist einfach nur schwierig. Also, ich will nochmal für die Hörer und Hörerinnen, die hier am Tisch, also Ben sitzt mir schräg gegenüber. Also wir reden über Ben, also ich läster nicht, sondern der sitzt mit am Tisch.
Er kann auch nichts sagen.
Er kann auch nichts sagen, weil er kein Mikrofon hat. Und Ben bekommt allerdings auch nochmal die Möglichkeit, einen Podcast zu machen und nochmal zu erklären, warum er zu öffentlichen Verkehrsmitteln Öftis sagt. Was ja angeblich jeder sagt.
Unsere Beziehung.
Unsere Beziehung. Also ich würde schon mal zum Beispiel sagen, dass wir Freunde geworden sind über unsere Arbeit. Wir kannten uns allerdings schon vorher über eine gemeinsame Kollegin, Caro Corneli.
Ja, stimmt.
Die hat uns mal bekannt gemacht miteinander, weil du hast für sie damals den Podcast, so einen Videopodcast für YouTube, glaube ich, gedreht. Und da meinte sie, bist du
Fritz.
Fritz, genau. Und du meinst, der Radiosender Fritz, da habe ich mit Caro ja auch mal zusammengearbeitet und wir hatten so eine Sexsendung, die wir da moderiert haben. Oder zumindest sie moderiert hat und ich war Gast.
Ja.
Und sie hat dann dich vorgestellt. Sie meinte, du bist ein total cooler Typ, ganz lieb, guckt euch den mal an. Und dann haben wir dich, glaube ich, immer auch angefragt über Jahre und du hattest dabei nie Zeit, weil du studiert hast.
Ja.
Oder keine Lust.
Wir haben trotzdem 2-3 Drehs in der Zeit gemacht.
Haben wir den Flugzeugdreh in der Schweiz zusammen gemacht?
Nein.
Wer war denn davon? Da hast du uns auch irgendjemand mitgegeben, irgend so ein...
Schweiz weiß ich jetzt nicht, wir haben diesen Porsche-Treff gemacht zusammen, wo wir mit dem Nissan zum Porsche-Treff gefahren sind und so getan haben, als ob wir auch einen Porsche haben. Und mit Gina...
Oh, das ist ein schrecklicher Kaffee. Also vielleicht sollte man auch nochmal dazu sagen, zu diesem Kaffee, was ich in Tokio liebe, mein absolutes Lieblingscafé, der Kaffee schmeckt zu kotzen. Und kostet 5 Euro.
Du kannst ja auch ein bisschen Milch noch...
Nee, dann schmeckt er noch ekliger. Dann schmeckt er nach Euter. Ich finde ja immer, Kaffee mit Milch schmeckt so euterig. Also, zurück zu dir.
Also wir hatten schon ein paar Drehs davor. Und na gut, also das Ding ist, ich glaube, ich kann dir einfach ziemlich viele Fragen stellen, wenn ich im Ausland bin, weil du dich mit den Ländern, glaube ich, viel mehr beschäftigst als ich im Vorhinein, beziehungsweise währenddessen. Und ich glaube, du bist auch wahnsinnig wissbegierig, neugierig und checkst immer Länder auch so ab und hast so, ich glaube, du bist super begeisterungsfähig, habe ich jetzt hier auch an Tokio gemerkt, weil du so die Highlights in jedem Land für dich so abspeicherst und wenn du dann mit jemandem da hinkommst, deswegen ist es, glaube ich, auch so schön, mit dir zu reisen, aus meiner Sicht, bist du so in der Lage, das zu teilen und so loszugehen und dein Herz zu öffnen und das zu teilen, was alles so dich fasziniert und was schön ist.
Wie zum Beispiel dieses gelbe Café, in dem wir gerade sitzen.
Ja.
Ja. Wie findest du es denn? Also ich habe ja davon im Vorfeld schon erzählt, dass ich dir das unbedingt zeigen will, diesen Ort.
Ja, ich kann es irgendwie nur mögen, weil ich gehe auch in Berlin zum Beispiel gerne in die alten Berliner Kneipen und diesen Charakter erfüllt das ja hier komplett. So ein bisschen gelbe Wände vom Rauchen. Vielleicht war es auch noch nie weiß, keine Ahnung.
Ich glaube, die sind richtig schön durchgegilbt in den letzten 30 Jahren. Ich habe auch ganz viel Angst, weil in Japan ist es ja so, darüber reden wir ja aber nochmal in einem anderen Podcast mit Kosei, der Redakteur, der hier auf der Reise dabei ist. Der ist nämlich halber Japaner, halber Deutscher und kann deswegen, weiß halt genau die Hälfte über Japan. Und erzählt uns dann genau das Halbwissen, was er hat zu Japan. Und deswegen gibt es nochmal einen speziellen Japan-Podcast.
Zurück zu unserem Verhältnis. Also ich würde das als freundschaftlich bezeichnen. Wir haben ähnliche Interessen, finde ich. Wir reden gerne über Videospiele, über Filme, über Musik. Die Art, wie wir über Frauen reden, ist identisch. Also
ja?
Ja, ich finde, wir reden beide sehr respektvoll über Frauen.
Wobei dein Anteil, wenn du über Frauen redest, einen hohen Sex-Geschlecht-Anteil hat. Also so, es gibt viel...
Ja klar, das ist, worüber, da liegt eine Ohrring, eine Perle.
Das könnte aus diesem tollen Blumentopf da gefallen sein, den ich eben da rausgeholte.
Und ich finde, mir macht es Spaß, dir zuzuhören, so wie du die Welt siehst. Also dich dabei zu beobachten, wie du in Tokio bist, bereitet mir persönliche Freude. Und deswegen würde ich das so definieren als Freunde. Allerdings ist es trauriger an Freundschaften, die auf Drehreisen stattfinden, dass man sich nie in Berlin sieht.
Das hast du ja schon in den anderen Podcasts
erwähnt. Ich muss es nochmal betonen, insbesondere bei dir schmerzt es mich immer, der mich ja auch regelmäßig schreibe, wann ich schwimmen gehe.
50 bis 100 Verabredungen, die wir schon hatten in den letzten 4 Jahren. Und hat erst einmal geklappt, glaube ich, zum Kaffee trinken oder so.
Und dann fühlt es sich aber auch komisch an. Wie so ein One-Night-Stand, mit dem man sich dann nochmal trifft.
Stimmt, ist so ein bisschen gesetzt.
Ja, Martin, ich mag dich auch in Berlin.
Na, das zeigt ja, dass wir sozusagen Funktionen erfüllen, während wir auf Reise sind. Ja. Also auch Funktionen. Ich bin so vielleicht dein lieber Begleiter, dein Teddybär, wenn du müde bist und keine Kraft mehr hast.
Wir haben ja dann auch meistens noch einen Kameramann dabei, damit du diese Funktion erfüllen kannst als Teddybär, der dann zum Löffeln ins Bett kommt. Ich meine, in Somalia zum Beispiel, daran erinnere ich mich immer so krass intensiv, das habe ich auch schon öfter erzählt, dieses, als ich zu dir abends ins Bett gekommen bin, weil ich mich irgendwie so unwohl gefühlt habe und bei dir noch gespielt habe, während du das Backup gemacht hast und wie wohl ich mich dann gefühlt habe.
Also Backup heißt ja auch Karten anschmeißen und dann aufs Bett legen. Und dann haben wir zusammen im Bett gelegen und gelesen und gezockt, glaube ich.
Ja, und das war irgendwie richtig schön. Das war so, das hat irgendwie diesen ganzen angespannten Drehtag von morgens um 6 bis abends um 23 Uhr so komplett aufgelöst. Das war dann der Moment, wo ich mich erst ausruhen konnte. Weil die Hotelzimmer waren auch so gruselig. Ich hatte ja so ein Riesenzimmer mit so diesen so 4 Tonnen schweren Bettern und dann auf dem Balkon, auf den du nicht rauf darfst, falls irgendein Scharfschütze in dein Zimmer zielt. Und es war dann irgendwie so, richtig gemütlich war. Also entspannen konnte man dann nicht, aber in dem Moment, in dem ich mich eben zu dir ins Bett gelegt habe und Zelda gespielt habe, pure Entspannung.
Aber das braucht man ja auch immer nach diesen Tagen, dass man halt so die Alltagsroutinen neben Tino im Bett liegen, aber so was Alltägliches halt macht, irgendwie um runterzukommen von den Themen und was man alles so gehört hat und das Adrenalin.
Was war denn dein krassestes Land, was du für uncovered? Jetzt habe ich diese dämliche Frage, die man auch immer gestellt bekommt, auch dir gestellt, aber egal. Was hat sich bei dir so eingebrannt?
Interessanterweise denke ich immer wieder an die Train Kids, also die Jugendlichen, die wir begleitet haben auf der Bahn. Also die durch die USA reisen illegal auf dem Güterzug hinten drauf. Und ich glaube, warum ich da immer dran denke, ist, weil wir da zum ersten Mal bei Uncovered irgendwie selber auch auf eine Weise illegal gehandelt haben, beziehungsweise wir haben was ausprobiert, was hätte komplett schief gehen können. Also gut, kann auch in den anderen Ländern schief gehen, aber das war so super aufregend für uns selber, weil nicht klar war, ob wir auf dem Zug reisen werden oder festgenommen werden oder sonst was passiert. Und außerdem war es auch ein total harter Dreh, weil wir 48 Stunden irgendwie am Start waren, auf dem Zug geschlafen haben, beziehungsweise kurz eingeratzt eine Stunde, aber dann...
Das war, glaube ich, einer der unbequemsten Schlafe, die ich je in meinem Leben hatte.
Ja.
Auf diesem immer die Gefahr, irgendwo runterzurollen, dann zermalmt zu werden von diesen Reifen, dann mit wildfremden Menschen da in diesem kleinsten Raum zu liegen, die allerdings mir sehr ans Herz gewachsen sind, die Menschen, die wir da getroffen haben. Also James und Tutol sind also die zwei Protagonisten, die wir hatten, tolle Typen. An dich auch echt, lustigerweise denke ich auch sehr oft an diesen Dreh.
Und noch eine andere Situation vielleicht, das hat aber auch wieder was mit der USA zu tun. Ich glaube, da kamen wir gerade aus Kolumbien zurück oder aus El Salvador, eins von beiden, in die USA wieder zurück. Und da haben wir uns einen Mietwagen am Flughafen genommen, sind auf die Autobahn rauf und sofort nächste Ausfahrt wieder runter bei der Tankstelle angehalten und haben uns so an der Tankstelle das Zeug geholt, was man braucht, um klarzukommen. Keine Ahnung, ein bisschen was zu essen, Kaffee.
Das war USA.
Und dieses Gefühl, dass wir in einem Land wieder sind, wo alles so ein bisschen geregelter, also wo Sicherheit irgendwie da ist, das weiß ich noch, es hat sich wirklich nach Freiheit und Glück angefühlt. Obwohl eigentlich gar nichts zum Glücklichsein in dem Moment, so, es war einfach nur eine Tankstelle. Aber dass man so durchatmen kann und auf nichts achten muss, das fand ich auch total spannend, dass das so ein dominantes Gefühl ist. Also weil man scheinbar in Ländern, die gefährlich sind oder wo man die ganze Zeit unter Anspannung ist, wird auch ganz viel, glaube ich, unterdrückt die ganze Zeit an Gefühlen, die nicht rauskommen. Und es darf dann wieder raus, wenn man sich sicher fühlt. Das weiß ich auch noch, dass es ziemlich eindrucksvoll war.
Das ist ja dieses Gefühl, was du auch hast, wenn du, mir fällt gerade auf, das Gegenüber von Picasso Guernica hängt als Druck. Dieses berühmte Spanienkrieg, Freiheitskämpfer, Triptychon, ist das, das war so ein Dreierbild. Das ist doch, glaube ich, das, oder? Okay, ist es nicht. Ist ein ähnliches Bild. Gut, zurück zum Thema. Was ist hier? Nee. Dieses Gefühl, wenn man in zum Beispiel ins Flugzeug gestiegen ist in Somalia, diese krasse Erschöpfung, als wenn irgendwas auch von dir abfällt, dass du sofort auch einschläfst erstmal, dass du diese ganze Anspannung, die sich von dir runterfällt, das ist wie so ein, ich glaube, wie so eine Drogentrip-Belohnung. Vielleicht ist es das auch, warum wir das ganz oft machen, weil wir dieses Gefühl eben auch so gut finden, was geschafft zu haben, zu wissen, man kann es erzählen, man kann Leuten was zeigen, was sie nicht kennen, ohne dass wir dabei arrogant oder überheblich sind. Und nicht gestorben zu sein.
Ich weiß gar nicht, also ich würde erstmal sagen, es ist Erschöpfung auf jeden Fall und eine Zufriedenheit oder ein gutes Gefühl dabei, dass man auch wieder jetzt, dass es jetzt wieder gut ist und man wieder nach Hause kommt. Wenn ich nach Hause komme, ist ja meine Schwierigkeit, ich kann Leuten gar nicht so gut erzählen, was wir erlebt haben, weil keiner kapiert, was wir da eigentlich genau machen, also was heißt keiner kapiert ist, aber wie soll man jemanden beschreiben, was man in El Salvador oder in Somalia genau gefühlt hat oder erlebt hat? Das ist nicht, also selbst wenn man die Folge guckt, kommt ja noch nicht mal das rüber.
Nee, nicht annähernd. Das ist ja immer auch ganz schwer, zum Beispiel beim Darren war, ist mir das aufgefallen.
Ja.
Du guckst die Darren-Folge und die kam ja auch sehr gut beim Zuschauer an und die Leute, die es gesehen haben, fanden es auch wirklich, die meisten fanden es toll. Ja. Aber wenn ich oder wir beide, die im Darren waren, das sehen, kommt es nicht annähernd an das ran, wie sie es anfühlt. Mhm. Und du denkst halt so, das ist ganz schön lasch. Hätte man irgendwie krasser machen müssen. Aber du kannst es halt nicht krasser darstellen, weil du eben das sich nie überschneidet mit dem, was du wirklich erlebst. Es ist immer nur ein winziger Ausschnitt, ist so ein Film.
Ja.
Was echt schade ist. Und ich denke darüber auch wahnsinnig viel nach, wie kriegt man das denn hin, dass man so ein ganzheitliches Bild einer Sache zeigen kann, sodass der Zuschauer wirklich versteht, wie das ist, wenn man irgendwie einen blutigen Hoden hat, weil die Schlüpfernaht reibt beim Laufen. Also so, wie kriegst du das hin? Hätten wir den Hoden zeigen müssen?
Nee, ich glaube, es liegt ein bisschen generell am Präsentationsformat. Also Fernsehen ist halt ein Ort oder auch Internet oder Laptop, woran man es halt schaut, ist halt ein Ort, wo man sich immer auch abwenden kann und sich ablenken kann. Und ich kenne es ja von meinen Erfahrungen im Kino von Dokumentationen, wo du 90 Minuten oder 120 Minuten dort sein musst und aushalten musst. Und also ja, es hat natürlich auch was damit zu tun, wie du was zeigst. Aber es hat auch was mit dem Seherlebnis zu tun, wie intensiv man schaut und sich nicht wegwenden kann vom Bild. Und bei Fernsehen und Internet hört man auch oft weg und ist nicht konzentriert. Also das ist, glaube ich, so ein Ding, weswegen man schnell mal abschalten kann.
Also du meinst, jeder Werbeblock zerstört das eigentliche echte Uncovered-Gefühl?
Das ist ein großer Part und man merkt es ja auch beim Fernsehen. Das finde ich immer ein bisschen anstrengend, aber das kennen wir einfach alle. Es versucht ein bisschen mehr, dich ranzuziehen mit Effekten, damit du halt dranbleibst. Das türmen sich vor der Werbung türmen sich immer die Informationen nochmal an. Ja. Dann gibt es nochmal eine Rückschau, damit man auch ja nichts vergisst in dem Ganzen, was passiert ist. Und auch die Informationsgeschwindigkeit ist wahnsinnig schnell, damit man dranbleibt. Vielleicht überlastet das auch viele Leute und Informationen gehen da halt weg, wie zum Beispiel, dass du Blut im Schlüpfer hattest.
Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ich möchte mich nochmal entschuldigen für die Tonqualität dieser Podcast-Aufzeichnung. Aber wir, die meisten, die regelmäßig hören, wissen, wir nehmen das von unterwegs auf. Und da sind die Tonbedingungen eben nicht so perfekt wie in einem Studio. Und deswegen tut es mir jetzt so lustig, wenn ich in diese ganzen zerfickten Gesichter gucke. Also rechts sitzt Kosei, in der Mitte sitzt Ben. Martin sieht hübsch aus wie immer und ich fühle mich so, wie Kosei aussieht. Aber es war auch gestern ein krasser Tag. Wir können eigentlich auch darüber reden, was wir gemacht haben. Das ist nicht verboten, ne?
Nee, genau. Wir sind jetzt hier zum Thema Armut und haben viele Leute gestern getroffen. Was heißt viele? Erstmal, wir mussten danach suchen, weil in Tokio ist ja Armut wird ja ausgegrenzt. Also es gehört einfach nicht zum Bild der Stadt, dass man arme Menschen auf der Straße sieht. Und wir sind extra in ein Viertel gefahren, was so, wie würde man sagen?
Sanya, so ein Armviertel.
Als Armviertel gilt. Wo, wenn man reinfährt, das eigentlich gar nicht so, überhaupt nicht so aussieht. Es sieht aus wie ein netter Randbezirk. Aber dann, wenn man halt ja, durch die Gassen so läuft, merkt man, es sind sehr, sehr viele alte Leute auf der Straße, vor allen Dingen Männer. Genau.
Aber es sieht trotzdem an keiner Stelle für mich aus wie ein Arzt. Für mich wäre das so, jetzt ist aber hier Schluss mit dem Lärm.
Ja.
Jetzt haben wir auch noch so einen Husti hier. Es ist, für mich war das, das Foto sah eher aus wie so, es könnte Charlottenburg in Berlin sein. Also so eigentlich, was ein edles Foto ist. Also das war so gar nicht arm. Und das ist ja, glaube ich, das, genau das Faszinierende, was wir auch versuchen zu zeigen in dem Film, dass du halt, dass Armut eben nicht immer gleich aussieht. Mhm. Aber ich glaube, was wir gestern schon erfahren konnten am ersten Drehtag in Tokio, es fühlt sich trotzdem für die Menschen immer gleich an. Mhm. Also egal, wo auf der Welt du bist, klar, dir geht es wahrscheinlich besser als armer Mensch. Nee, eigentlich geht es dir genauso scheiße als armer Mensch in Japan, so wie es dir als armer Mensch in L.A. in der Skid Row geht, weil du wirst einfach beschissen behandelt vom Rest der Gesellschaft.
Und ja,
die schlechte Behandlung ist identisch. Du wirst ausgegrenzt.
Es geht um diese Ausgrenzung, ne? Ja, dieses Gefühl, dass man halt nicht dazugehört oder andere privilegierter sind oder auf einen herabblicken. Ja.
Das ist eine ganz interessante These, die, auf die wir während dieses Podcasts gerade... Kosei schreibt sich's mit, weil du ja... es ist ja dann auch so erstaunlich, dass dieses globale Gefühl von Armut, also es spielt dann auch wirklich keine Rolle, ob du in einem dritten Weltland lebst oder im ersten Weltland. Du bist halt der Ausschuss der Gesellschaft und du schaffst es kaum raus. Und es spielt keine Rolle, ob du da in Deutschland lebst, in L.A., in Tokio oder in Nairobi. Es ist einfach völlig Wurst. Du kommst nicht aus diesem, aus dieser Armut raus. Oder also mit größter Mühe und größten Anstrengungen kommst du nur raus. Und was mich aber, glaube ich, sehr überrascht hat gestern an den Menschen, mit denen wir gesprochen haben, dass sie sehr offen waren. Also ich dachte, in Tokio, also in Japan, wird das super schwer. Mhm. Und die Leute öffnen sich nicht, weil sie ja eben auch mit dieser Scham so kämpfen. Mhm. Aber es war nicht so. Ich meine, wir haben gestern Nacht um 23 Uhr noch, 22 Uhr noch so ein Interview gemacht mit so einem Mann,
ja,
der auch das nie geschafft hat, sich von der Armut zu lösen. Und der uns erzählt, dass er schon oft darüber nachgedacht hat, sich umzubringen.
Ja.
Und das hat mich ziemlich beeindruckt.
Das hat er aber auch interessanterweise mit einem Lächeln oder mit einem, so wie wir eigentlich jetzt eben rückblickend auf unsere gefährlichen Lebensabschnitte gelacht haben, hat er das auch irgendwie mit so einem Lächeln oder... Ja, auch schambelastet natürlich, ne?
Ja.
Aber in einem Lachen gesagt, das ist schon interessant. Also ich finde generell spannend, dass Leute ab einem bestimmten Punkt, die wir jetzt zumindest gestern vor der Kamera hatten und die in Armut leben, auch eine Zufriedenheit in sich tragen. Das ist eine super Erkenntnis, wenn man das mal direkt unter vier Augen hört, dass jemand, der in Armut lebt, auch irgendwie ein zufriedenes Leben führt. Wobei man muss auch wissen, du hast die Frage gestern gestellt, diesem Mann, ob er glaubt, dass er schon das Ärmste hier abbildet oder ob es noch was drunter gibt, noch jemand, ja, der ärmer lebt. Und dann hat er gesagt, ja, er ist schon sehr arm, aber es gibt immer noch Leute, die noch schlechter leben. Ich glaube, das gehört irgendwie auch dazu, ist
das
auch sehr wichtig
trotzdem weiter nach unten
für diese Wahrnehmung, dass, ja, dass man noch weiter nach unten gucken kann. Aber irgendwie interessant, dass man das scheinbar in der Psyche braucht, ja, zu vergleichen, wem es noch schlechter geht.
Wir versuchen ja in den nächsten Tagen auch noch mit Obdachlosen Zeit zu verbringen. Da frage ich mich, was die antworten werden, wenn du sie fragst, gibt es noch jemanden unter dem Obdachlosen, also in dieser ja doch sehr strikt organisierten Gesellschaft in Japan. Mhm. Wie ist denn das überhaupt für dich, wenn du diese ganzen krassen, ich meine, die Interviews, die ich führe, sind ja oft immer sehr lang.
Ja.
Da frage ich mich immer, wie hältst du das aus? Ich beobachte dich auch manchmal, wenn ich so, wenn der andere antwortet, dann gucke ich Martin an und sehe dann, manchmal hast du, man erkennt immer, wann du nicht mehr richtig, also wann du dich eingerichtet hast in dem Bild. Am Anfang bist du noch so ganz angespannt, wie so ein alter Adler. So, Und dann irgendwie nach 20 Minuten Interview bist du dann oft so, da machst du so eine Position, dann machst du das Knie rüber. So. Und dann sitzt du so, hältst du die Kamera so und stützt dich eigentlich an dieser Kamera so ab. Was denkst du dann eigentlich dann da in der Zeit? Hörst du dann zu?
Ja, ich versuche eigentlich immer zuzuhören. Es ist manchmal konzentrationsmäßig ein bisschen anstrengend, weil die Übersetzung ja noch dazwischen ist. Und man verliert häufiger so den Faden. Es gibt auch manchmal, ich bin einfach manchmal nicht nah dran, weil ich mit der Kamera körperlich ein bisschen weiter weg bin. Und kann dann akustisch ein paar Sachen nicht verstehen. Aber wann immer es geht, versuche ich zuzuhören, weil die Interviews meistens eigentlich mitreißend sind. Und man super viel daraus lernt. Und... ja, es geht aber manchmal auch einfach nur um das Bildgestalterische. Also, dass man versucht irgendwie, dass das Bild in Ordnung ist.
Ja.
Man kämpft ja als Kameramann mit so, manchmal auch so technischem Kram, dass der Sucher beschlägt und man nichts mehr sieht oder irgendwie, man weiß nicht genau, ob es scharf ist, muss man mal irgendwas drücken, damit man es dann rausfindet. Aber wenn sich das so einpegelt und du merkst, ich habe eine bequemere Pose, dann versuche ich auch, das irgendwie einwirken zu lassen, was da gesagt wird. Und manchmal ist ja auch so, dass du dann nach dem Interview noch fragst oder siehst, dass ich eine Frage habe. Und da kommen ja manchmal auch als Kameramann kommen ja Fragen, ja, auf, die man dann auch stellen darf. Und das finde ich eigentlich total schön, dass man Teil des Interviews ist, auch als Person und eine eigene Meinung mit reinbringen kann und nicht einfach nur der ist, der ein Bild macht in dem Moment.
Nee, das finde ich grundsätzlich auch geil. Was ist denn hier los? Das ist ja wie ein Bahnhof hier.
Kommen und gehen.
Das finde ich tatsächlich auch am wichtigsten, dass wir als Team, Also, dass wir uns wirklich auch als Team verstehen, dass wir so immer zusammenarbeiten und nicht, du machst nur dein Bild, ich bin nur vor der Kamera, Ben macht nur die zweite Kamera oder die erste Kamera, sondern jeder kann sich an diesem Dreh beteiligen und das machen auch alle. Also es nutzt auch jeder die Möglichkeit, eine Frage zu stellen.
Weil ja manchmal kommt man ja auch mit einem vorbereiteten Kontingent oder einer Haltung oder einer Meinung in Land. Und dann merkt man ja, dass man auch die Fragen ein wenig ändern und anpassen kann und auch da in der eigenen Denke weiterkommt und bessere Fragen stellen kann oder auch eine neue Haltung einnehmen kann. Also
das und oft habt ihr auch Gedanken, die ich einfach nicht habe, oder?
Genau.
Das ist so, manchmal ist es ja auch so, also zum Beispiel jetzt bei diesem Armutsthema ist es ganz relativ schwer, weil das Fragenspektrum immer das gleiche ist. Und irgendwann bin ich auch an der eigenen Grenze angekommen, was kann ich denn noch fragen wollen, was kann ich denn noch wissen wollen? Und oft hast du dann noch einen anderen Gedanken. Und du bist ja auch sehr arm, also aus der Welt, aus der du
genau, kommst. Genau, ja. Naja, da wo ich wohne, im Norden Berlins.
Im Norden Berlins, zwei Kinder.
Da ist der Hammer schon gefallen, ne?
Wie mein Vater sagen würde, da muss man den Gürtel einfach enger schnallen.
Aber du, Tilo, Geld ist ja nicht alles. Ich bereichere mich ja an den Reisen. Dann werde ich reich.
An Erfahrung. So haben wir dich auch genommen. Wir bezahlen dich nicht, aber du kannst schön Meilen sammeln.
Hey, ihr könnt einen tollen Dreh erleben im gefährlichen Ausland. Du könntest auch sterben, aber ihr lernt was.
Ja, am Anfang musste man so argumentieren, weil am Anfang hatten wir einfach auch als Produktionsfirma noch nicht genug Geld, um die Leute wirklich gerecht zu bezahlen. Das stimmt nicht. Wir versuchen ja immer, das Beste rauszuhandeln für alle. Und ich betone auch nochmal in diesem Podcast, wir als Produzenten, ich glaube, es gibt in Deutschland kaum eine Produktionsfirma, die so schnell die Rechnung überweist.
Das stimmt.
Ich möchte das nochmal betonen. Und alle drei, die hier Rechnung stellen an uns, heben den Daumen und nicken. So, musst du was erzählen, ich will jetzt gerade kurz rauchen. Soll ich dir eine Frage stellen?
Ja, gerne.
Gut.
Was erzählst
du? Wie lange laufen wir denn schon, Ben?
26.
Du musst auch noch ein bisschen durchhalten.
Mhm. Ja. Aber ich wollte gerade noch, was war denn, was ich gerade noch erzählen wollte? Achso, dass wir, man redet ja bei diesen Dreharbeiten oder von den Dreharbeiten, spricht man immer so ein bisschen idealisiert, dass wir alle so ein tolles Team sind und uns immer so gut verstehen und deswegen zusammen verreisen. Aber nichtsdestotrotz bleiben ja die Persönlichkeiten irgendwie dann, also du lernst mich ja auch in Randsituationen kennen.
Ja. Ich habe das sogar schon mal wütend erlebt, was ich, oder nicht wütend, sondern
ich
so...
Ich bin nicht sehr oft wütend, das stimmt, oder ich zeige nicht sehr oft meine Wut, das ist richtig.
Du wirst dann so, du atmest dann deine Ober- und Unterlippe gleichzeitig ein, so.
Und dann
hast du so, also die Wut äußert sich nur in so massiven Bewegungen in deinem Gesicht, du bist eigentlich wie so ein Erdbeben. So, irgendwas passiert in dir und oben wackelt es nur.
Ich muss mal zum Coach, glaube ich, um das zu begreifen, was ich da mache. Ja, aber zum Beispiel, wenn man so müde ist und schlechte Laune hat, ich kenne das, wenn man aus dem Flugzeug aussteigen, und ich null Lust habe zu reden und Tilo ist schon wieder am und was, wie war euer Essen, was habt ihr für Filme geguckt und habt ihr gut geschlafen? Und ich so, Mann, lass mich in Ruhe, ich will schlafen. Aber
das kannst du nicht gut ausdrücken. Das ist zum ersten Mal, dass du das gar nicht willst. Ich dachte mal, ich rede mit dir immer, weil ich dachte, du möchtest unterhalten werden.
Na, ich bin halt höflich, ne? Wie die Japaner.
Ich dann.
Nee, aber das, ja... Dass man irgendwie sich auch kennenlernt über die Zeit, auch die Seiten, die einfach die anderen auch nerven können, ne? Wenn man probelig ist und keine Lust hat zu reden. Und das ist aber über die Jahre, finde ich, wirklich spannend, dass man über die Jahre das so gut balancieren kann, dass die anderen einen auch schon, dann schon verstehen, wann man Auszeit braucht, wann man nicht reden will über jeden Kram und so. Und wann man auch Ablenkung braucht.
Ja.
Also so nach viel Kram und Stress ist ja auch immer gut, eine Ablenkung zu bekommen manchmal. Das wollte ich sagen. Dich habe ich noch nicht so oft. Doch, dich habe ich auch wütend erlebt, aber genau, es hat ja also Produktionsgründe.
Ja.
Wenn irgendwas wirklich nicht läuft oder irgendwie was hapert, dann kannst du schon sehr zornig werden. Oder wenn im Interview, genau, Interview ist ja eigentlich immer sehr konzentrierte Stimmung. Wenn es da Unterbrechungen gibt, sei es technischer Natur oder weil irgendwas ist. Aber das kann ich auch voll verstehen, also konzentriert
sich da halt. Also ja, bei Interviews ist es halt so, da ist halt wichtig, so... Auch wenn es immer so ganz einfach aussieht, es ist tatsächlich ja immer ganz, also du kennst ja diese Interviews, du erkennst ja auch mittlerweile so meine Tricks, die ich versuche, um an irgendeine bestimmte Frage ranzukommen. Und man ist schon sehr konzentriert. Also ich bin nach, also wenn ich so 3-4 Interviews am Tag geführt habe, bin ich auch echt alle danach. Also das ist dann so, weil die gehen schon immer eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, manchmal noch länger. Und was die Leute, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob die Leute, das würde mich mal interessieren, liebe Hörer und Hörerinnen, schreibt doch mal bei Instagram, wie ihr die Interviews wahrnehmt, die ihr bei Covered seht, weil ich dieses sich an eine Reaktion heranarbeiten, an eine bestimmte Antwort heranarbeiten, das ist echt, fällt mir nie auf im Moment des Heranarbeitens, aber danach, dass es echt Arbeit ist. So, das ist das
Akt. Ja. So. Aber das wollte ich dich auch nochmal fragen, das ist mir gestern wieder aufgefallen. Wie du es eigentlich schaffst, die Person, die vor dir steht, die du siehst, zu begreifen und zu verstehen, auf welcher Seite du dich ihr am besten näherst. Also da habe ich habe persönlich das Gefühl, da hast du wie einen Sensor für, mit wem du jetzt quasi ein ausgedehntes Gespräch, ich meine jetzt nicht nur Interviewpartner, ich meine auch komplett Fremde, denen wir begegnen oder ein Taxifahrer oder der Typ gestern hier auf der Straße, der uns Bier und Puste anbieten wollte. wann du das Gespräch aufs Gespräch eingehst und wann du abblockst, weil du nicht traust oder weil du keine Lust hast, mit der Person zu reden, das ist ja eigentlich ein ganz schmaler, ein schmaler Weg, wo man in die eine oder andere Richtung gehen kann und es vielleicht auch falsch machen kann. Weil ich würde sagen, von mir im Ausland ist ganz oft, ich weiß nicht genau, wenn mich jemand anspricht, könnte es jetzt so ein Laber-Rhabarber-Gespräch werden, wo oder jemand auch was von mir will, was ich gar nicht geben will. Oder kann es auch ein ganz angenehmes Gespräch werden, wo man irgendwie noch weiter reingeht. Ja. Es kann sein, dass es dadurch kommt, dass du schon viel gereist bist, dass du da so eine, ja, irgendwie der Sensor besser ist, aber das finde ich ziemlich faszinierend. Und auf die Interviewpartner bezogen, gut, du führst auch viele Interviews, aber wie machst du das, dass du das spürst?
Leider ist das eine schöne Frage, die man wirklich sehr ausführlich beantworten könnte, wenn man sich darüber je Gedanken gemacht hätte, habe ich aber nicht. Das ist, glaube ich, wirklich so eine Art Sensor.
Menschenkenntnis.
Wahrscheinlich Menschenkenntnis. Meine Mutter hat mich ganz gut ausgebildet, was Menschenkenntnis ist. Und ich habe ja früher als 16-Jähriger in der Buchhandlung bei meiner Mutter gearbeitet und habe so schon relativ früh gelernt, wie man Leute um Finger quatscht, wickelt. In Gesprächen, also weil das ja wichtig ist, um Bücher zu verkaufen, so lustig zu sein oder jemandem das Gefühl zu geben, ob es ein Kunde ist, der einen Harry Potter kaufen will oder ein Massenmörder in El Salvador. Du musst ja deinem Gesprächspartner das Gefühl geben, dass er auch nah an dich rankommt, dass du nicht nur ihn abfragst, was er wissen will, sondern es ist so ein Geben und Nehmen.
Was ja vor allen Dingen Zuhören, also sehr intensives Zuhören eigentlich beinhaltet. Ne?
Also zum Beispiel einer der grundlegenden Tricks, in Anführungsstrichen, die ich bei Interviews mache, ist, wenn ich Interviews führe, sieht es immer so aus, als wäre ich nicht vorbereitet oder auf die Situation, dass ich blind in dieses, sieht es immer für den Gesprächspartner so, als wäre es ein Gespräch und kein Interview. Also ich würde niemals in ein Interview einen Zettel mit reinnehmen.
So eher also es wirkt ja auf mich auch so, dass du ganz oft in ein Interview gehst und ich weiß gar nicht genau, bist du jetzt darauf wirklich vorbereitet oder machst du es einfach Freestyle?
Und ich würde niemals mit einem Zettel und einem Stift ins Interview gehen, weil der andere sich dann immer abgefragt fühlt und nicht. Und so kriegst du halt dann immer Antworten auf Fragen, aber du bekommst nie ein Gefühl. So
gestern der Mann am Tisch im Café zum Beispiel, das war ein total schönes Interview.
Stimmt.
Ja.
Das war wirklich, diese Interviews sind für mich am schwersten, diese Interviews wurden
übersetzt. Ich will nur kurz vorweg sagen, auf mich hat der einen sehr schüchternen Eindruck gemacht und ich hätte mit dem kein Interview führen können, weil ich einfach nicht genau gewusst hätte, wie ich mich dem wirklich näher. Also vor allen Dingen, wenn noch zwei Kameras daneben stehen und der Ton drüber hängt und noch ein Übersetzer dazwischen ist. Aber ich finde das schon ganz schön, die Art und Weise, wie du es geschafft hast, Vertrauen aufzubauen. Und da hat sich ja auch geöffnet. Aber es passiert ja scheinbar auch, dass Leute sich nicht öffnen.
Das kann auch passieren. Aber es passiert selten. Und wenn sie sich nicht öffnen, dann hast du es aber nicht geschafft. Dann ist es so, wie wenn du ein schlechtes Bild gedreht hast.
Aber das ist ja das Ding. Ich habe ja immer die Kamera zwischen mir und der Sache, die ich gerade drehe. Das ist ja wie, ist eigentlich wie eine Waffe. Ich kann mich dahinter verstecken. Sie schützt mich total. Ne? Weil am Ende habe ich immer was zu tun. Wie eine Zigarette oder ich kann das Glas in der Hand nehmen und trinken, so nach dem Motto. Ich habe irgendwas wie ein Schutzwall zwischen Protagonist und mir. Du sitzt ja nackig dem Protagonist gegenüber, wie er dir auch gegenüber sitzt. Ne? Ja. Also das Gefühl, dass jetzt das Interview unsympathisch war oder merkwürdig, das müsst ihr beide direkt filtern. Ich muss das ja gar nicht als Kameramann. Ich muss ja bloß sagen, habe ich es aufgenommen und gut, wir haben die Bilder.
Die Kassette ist voll. Ich hab's bespielt. Im Übrigen, als kleine Zwischeninformation, Martin Gasch.
Richtig.
Da kommen wir gleich
nochmal.
Also da erkläre ich doch mal gleich dieses Martin Gasch-Gasch-Ding. Als ich Martin Gasch kennengelernt habe, habe ich nur seinen Namen gelesen und der ist eben Gasch. Und ich habe ihn so gelesen, aber viel, viel später, Jahre später, hat er uns erklärt im Büro, weil wir ihn alle Martin Gasch genannt haben, dass er Gasch heißt. Und dann ist mir auch aufgefallen, warum er nicht Gasch genannt werden will, weil das klingt wie Arsch.
Ja, Thilo, jetzt hast du es nochmal ganz simpel und deutlich ausgesprochen.
Aber es ist ja gar nicht schlimm.
Nee.
Also zum Beispiel, mein Nachname ist Thilo Mischgemüse. Thilo Mischgetränk.
Ja, aber schau, man fühlt sich trotzdem nicht wohl, wenn jemand den Namen anders ausspricht.
Das stimmt.
Dann fühlt man sich nicht wahrgenommen, nicht respektiert. Das ist ja meine Identität, mein Name.
Also ich hoffe ein bisschen mehr.
Das gehört aber zur Identität, so.
Und was auch ganz wichtig ist, Martin Gasch hat Folgendes erfunden.
Was denn?
Der Ausspruch www.tolleidee.devu. Also eine Antwort auf einen lustigen Satz in www.irgendwas.devu eingesetzt wird, hat Martins Überzeugung nach Martin selber erfunden. Ich kenne diesen Spruch allerdings
aus... Habt ihr euch nicht im letzten Podcast darüber gestritten, wer das erfunden hat?
Nee.
Hat nicht Menzel das in Frage gestellt?
Das kann durchaus sein,
Menzel. Aber ist klar, der stellt ja auch viele Sachen in Frage. Vor allem, wenn es um Erfolg geht und wer Erfolg hat.
Ja. Warte, dürfen wir über Menzel reden, wenn er nicht hier ist? Also, liebe Hörer...
Na, der ist ja bestimmt hier live dabei. Menzel, bist du hier live dabei?
Nee, ich habe gerade gesehen, im Übrigen, dass morgens um 5 bombastische 8 Zuschauer diesen Livestream gucken. Und ich finde, das hat sich wirklich gelohnt. Dass wir...
Nee, über Menzel, wenn er nicht da ist, unfair.
Nee, also falls jemand wissen will, wer Michael Menzel ist, es empfehlen sich der vorletzte und vorvorletzte Podcast, der von Tilo Mischke Uncovered, da ist Michael Menzel Gast. Und er hat, glaube ich, auch sogar schon eine Fanbase.
Ja.
Wenn er mit seiner glockenhellen Stimme Dinge erzählt.
Haben wir noch was zu besprechen?
Ja, also ganz viel. Ich könnte mit dir tatsächlich, jetzt sind wir so ein bisschen drin, jetzt könnte ich ganz lange mit dir reden. Ich finde es auch so lustig, dass du so ganz anders bist als dein Kollege Michael Terhorst, dass Terhorst ganz anders ist als Menzel, dass Menzel anders ist als Ben, dass jeder so ganz anders ist. Also man denkt ja, man castet sich dann so ein Team zusammen, in dem so alle ein bisschen... So wie bei, im Prinzip ist ja Drehen wie Jetched Alliance. Oder wie der gewiefte Computerspieler weiß, Jagd Allianz.
Ja, aber wie du von Jetched oder Jagd Allianz weißt, stellt man sich das Team auch mit verschiedenen Kompetenzen zusammen. Und der eine Freak, den du dann billig bezahlst, der tickt dann immer ein bisschen mehr aus am Set. Und kennst du noch Lynx, der Scharfschütze?
Ja.
Den will ja jeder am Anfang drin haben, weil er 99% hier Treffsicherheit hat. Der ist ja der super seriöse, kompetente Kerl, ne? Der ganz wenig redet. Und,
das bist du. Du bist Lynx.
Ja, ja, genau.
Nee, wirklich.
99%
Treffsicherheit. Du bist Lynx. Also man hat wenig Spaß mit dir, aber du bist halt... Du bist aber sehr professionell. Nee, das muss man wirklich mal zugute heißen, dass du wirklich... Obwohl, nee, alle, mit denen wir drehen, außer Ben, sind super professionell.
Ja.
Ben rastet ja regelmäßig aus, zieht die Hose aus.
Aber wenn Ben eine Kamera macht, dann macht er ja super Bilder.
Das stimmt ja. Darüber haben Ben und ich ja auch im Podcast geredet, dass es eben auch manchmal darum geht, sich zu überwinden, was persönliche Differenzen betrifft, weil Ben einfach sehr gute Arbeit leistet.
Ja.
Aber ich will diese Geschichte von Ben erzählen. Die kann er in dem nächsten Podcast, wo Ben ja auch auftaucht, wo wir in dieser Kirche waren, wo waren das, in welchem Land waren das nochmal? In Philippinen, ne?
Nee.
Rumänien? Ah ja, genau, wo Opfer sexueller Gewalt eine Kirche gefunden haben und Ben mit so einem Wife-Beater-T-Shirt, mit so einem Unterhemd in diese Kirche kommt und ich so zu Ben sage, nee Ben, du kannst nichts sagen, du hast kein Mikro dran. Ich so zu Ben sage, Ben, vielleicht solltest du nicht dieses T-Shirt, dieses Unterhemd anziehen, wenn du in eine Kirche gehst. Und Ben dann sagt, dass eine moderne Kirche das schon aushalten muss, wenn ich mit diesem Unterhemd hier reingehe. Und ich meine, Ben, es geht nicht um die Kirche, es geht um die Frauen, die wahrscheinlich von Männern verdroschen und vergewaltigt wurden, die auch so eine Unterhemden anhatten und die vielleicht dann nicht, ja, genau, das ist so, aber ich glaube, vielleicht brauche ich auch diese Reibung nur mit Ben, also stell dir vor, ich hätte diese Reibung mit jedem im Team, das wäre ja so.
Ich habe auch das Gefühl, du bist ein Charakter, der braucht immer hier und da ein bisschen Reibung, der muss sich auch abreiben können an Menschen
und
ein bisschen ärgern können und pingelig sein mit Menschen, sonst bist du nicht vollkommen.
Ich bin so ein Salzstein und Ben leckt an mir die ganze Zeit, bis ich ganz rund bin. Ben ist die Ziege, die zu mir kommt, oder so ein Reh, was im Winter Salz braucht, und dann liege ich irgendwo in so einem Brandenburger Forst, liegt Thilo der Salzstein, und dann kommt Ben mit seiner kleinen rauen Zunge und macht mich rund.
Ziemlich stranges Bild, was du da hast von dir und Ben.
Ich habe gerade so, wie ich im Bett liege, hier in diesem winzigen Toyota Hotelzimmer, und Ben kommt und leckt an meinem Ellbogen. So.
Ich glaube, das will er auch. Naja, egal.
Nee, ist egal.
Gar nicht.
Was macht man heute eigentlich? Also ich finde ja das Schöne an dem aktuellen Podcast, ich hoffe, dass es geht, dass die Leute mit diesen Störgeräuschen sich das anhören können. Ich finde es das Schöne, dass wir den Podcast aus dem Studio rausgeholt haben und jetzt unterwegs den aufnehmen. Das gefällt mir sehr gut. Und es ist tatsächlich auch so, ich mag auch, das Gespräch funktioniert gut. Ich weiß immer nicht, ob die Leute sowas wirklich hören wollen. Das ist mir immer ein Rätsel. Aber offensichtlich wollen sie es hören. Wir haben mittlerweile recht viele Hörer.
Na, dieses BTS, Behind-the-Scene-Material.
So heißt es in der Fachsprache?
Ja. Also eigentlich gehört Bild dazu, aber Ton ist ja auch sowas. Doch, das ist beliebt. Vielleicht, wenn man vom eigentlichen Format, wenn es so schnell vorbeigeht, gar nicht so viel mitbekommt. Und dann kann man nochmal einen Podcast in Ruhe anmachen und ein bisschen mehr begreifen von allem. Genau.
Also wir drehen heute, glaube ich, treffen wir nochmal den Mann, der sich umbringen wollte, weil er so erfolglos ist. Und abends, was ich gucke rüber zu Co. selber. Also, genau, es gibt im Ueno-Park ein sehr berühmter Park. Also ich glaube, der Yoyogi Park ist der bekannteste Park in Tokio für.
In der Mitte und der ist auch sehr bekannt, aber im Nord, also im Nordosten.
Ja, das ist jetzt die Stimme aus dem Off. Schön, dass Ben sich daran gehalten hat und nichts gesagt hat, aber Kosei hier mit seinem japanischen Bass.
Das ist mein Job.
Ja.
Auf dem Off, was du sagst.
Genau, dann gehen wir in diesen Park und suchen Obdachlose und versuchen mit ihnen zu reden. Worauf ich mich tatsächlich, so zynisch das auch klingt, immer freue. Also, weil das sind so, also weißt du, weil niemand fährt nach Japan, um in irgendeinen Park zu gehen, um mit Obdachlosen Zeit zu verbringen. Jeder fährt hier hin, um, ich möchte gerne Sushi essen.
Und shoppen.
Und shoppen. Aber und das, du siehst halt auch durch diese Drehs so ganz andere Seiten vom Land.
Ja.
Ja. Ist dir auch so schwindelig die ganze Zeit von diesem Jetlag? Mir ist so schwindelig.
Wenn ich müde bin, dann liegt hier immer auf meinen Augen wie so. Ja, das ist wie so Sandpapier.
Ja, Schlafsand nennt man das ja auch.
Das ist einfach super schwer. Hier sind noch ein paar Bleigewichte anmontiert.
Ja, das habe ich auch gerade.
Die sind aber innen drin verbunden mit einem Seil, was zusammendrückt, so dass das hier Druck drauf ist.
Dieses Fragenstellen ist gerade so schwer, weil alles ist so. Bleigewicht ist ganz gut.
Es zieht so runter.
Deswegen würde ich sagen, wir sind bei wie vielen Minuten? 40 Minuten. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal an dieser Stelle Schluss. Es muss ja nicht jedes Mal eine volle Stunde sein. Ist das schlimm? Wir machen ja noch mehr zusammen.
Stimmt, wenn jetzt gleich Stopp gedrückt wird, fallen mir ganz viele tolle Sachen noch ein. Aber wir können ja noch mal einen Podcast machen.
Wir machen einfach noch einen. Wir haben ja Podcast-Material. Platz im Internet ist genug. Wusstest du, dass das gesamte Internet so viel wiegt wie eine Erdbeere?
Nee, habe ich mir jetzt auch noch nicht so darüber
gedacht. Ich habe mich mal was wiegen
eigentlich... Ist mir auch zu theoretisch, ehrlich gesagt.
Was wiegen eigentlich Daten, habe ich mich mal gefragt. Das kann man googeln. Was wiegt das Internet? Und dann habe ich irgendwo mal gelesen, das wiegt so viel wie eine Erdbeere, also ungefähr 30 Gramm. Weil Daten müssen ja auch irgendein Gewicht haben.
Na, aber, ja. Aber, ja. Das ist mir zu theoretisch.
Ja, habe ich mich tatsächlich immer gefragt. Also, ich meine, die sind ja Atome, sind ja da und Atome haben ja, wiegen ja auch irgendwas. Und wenn du diese ganzen 0 und 1 in dem Zustand, in dem sich ja das...
Na, warte mal, dann müsstest du erstmal ausrechnen, ob eine 1 und eine 0 von dem, was da geschrieben ist auf der Platine, das gleiche Ausmaß von... Also das gleiche Gewicht hat. Vielleicht hat der 0 und 1 das gleiche Gewicht. You never know. Von der Zahl.
Ich glaube, ja.
Was so der Laser da schreibt.
Das ist ja, wir bewegen uns ja hier so auf atomarer Ebene. Und die Frage ist natürlich, ob natürlich die 100 Milliarden Porno-Videos... Ich meine, es ist eigentlich ein ganz beruhigender Gedanke, dass die Bibel genauso viel wiegt im Internet wie ein Porno-Video. Und das ist hier das Schlusswort für den heutigen Podcast. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Das war heute ein etwas kürzerer Podcast. Ich glaube, nur 10 Minuten kürzer als üblicherweise im Schnitt. Das ist aber okay, weil wir...
Aber wir müssen ja auch jetzt los, ne?
Wir müssen auch los. Wir sind sehr müde. Wir haben Jetlag. Es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Ich gebe dir jetzt die Hand, lieber Martin.
Wann sehen wir uns wieder im Podcast?
Im Podcast?
In Thailand, ne?
In Thailand reden wir nochmal miteinander. Wir fliegen nämlich jetzt hier nach Thailand und drehen dort den zweiten Teil des All-Inclusive-Films. Und da machen wir mal die Runde ein bisschen auf.
Genau.
Quackeln. Ich mache aber mit Kosei, wie gesagt, die nächste Folge wird noch ein Japan-Spezial-Podcast werden. Kosei bereitet sich auch schon die ganze Zeit darauf ganz akribisch vor.
Ich kann das ja dann auch mal filmen. Ich mache dann Kamera mit dem Instagram-Live-Ding.
Du machst die Instagram-Live-Kamera. Wir sind mittlerweile 7 Zuhörer des Livestreams, also in Berlin.
Habt ihr schon Zähne geputzt, alle?
Wir können ja noch mal kurz, jetzt schnell an die Live-Leute. Wenn ihr Lust habt, noch eine Frage im Podcast zu stellen, also zum Beispiel Jasmin Schüler, hat sie Lust, eine Frage zu stellen? Oder Rieke oder Schneider-Tino?
Jasmin Schüler, ist das dein echter Name?
Das ist jetzt nicht wir stellen die Fragen, sondern der Podcast soll uns eine Frage stellen. Aber es klappt nicht. Jetzt habe ich hier gespuckt.
Aber wie?
Aber richtig erspucken. So, auf Wiederhören.
Tschüss.
Hörer.
Tilo Mischke.